Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Ostschweiz, unsere Themen heute Abend. Kompetenzüberschreitungen und zu teures Erdgas. Einem Stadtrat von Wil im Kanton St. Gallen droht ein juristisches Nachspiel. Kampf um Patienten in der Ostschweiz. Zusammen sind wir stärker, sagt man sich zu Appenzell. Die Ausseroder und die Innerroder Spitäler sollen fusionieren. Wir sind schon stark, sagt man sich zu St. Gallen und schielt auf Patienten aus dem Fürstentum Liechtenstein. Dann keine Prämienverbilligungen mehr für reiche Familien. Der Kanton Thurgau wird die Krankenkassenprämie für Kinder nur noch bei Familien mit einem tiefen und einem mittleren Einkommen verbilligen. Und verwüstete Berglandschaften und betrunkene Gäste beim Après-Ski. Der Fotograf Lois Hechenbleikner zeigt die andere Seite des Massentourismus und die Leute kommen in Scharen. Am Mikrofon der Philipp Inauen. Ein Stadtrat, der seine Kompetenzen überschritten hat und einer Energiefirma zu gute Konditionen gegeben hat. Das Problem beschäftigt zurzeit das Wieler Stadtparlament. Es geht um Biorender AG, ein Pionierunternehmen von der Stadt Wil und St. Gallen, wo Schlachtabfall Gas produziert. Die Frage steht jetzt im Raum, ob der kritisierte Stadtrat muss mit dem juristischen Nachspiel rechnen. Thomas Zuberbühler.
Die Geschäftsprüfungskommission, die GPK, hat ihren Bericht zu den Verstrickungen zwischen den Biorändern und der Politik gestern veröffentlicht. Darin steht, dass der FDP-Stadtrat Andreas Wittmer seine Kompetenzen mindestens in einem Fall, wo es um Geld geht, überschritten hat. Wie geht es also weiter? Der GPK-Präsident Klaus Rüdiger verweist auf ein Gutachten der Universität St. Gallen, wo die ganzen Verstrickungen auch untersucht hat.
Wenn das Gutachten zum gleichen Schluss kommt wie mir, dann muss man das wirklich genau analysieren und auch das weitere Vorgehen besprechen. Und insofern würdet mir auch weitere Massnahmen nicht ausschliessen.
Weitere Massnahmen heisst da eine juristische Aufarbeitung von der ganzen Sache, so wie das gestern im Wieler Stadtparlament schon die SP-Fraktion gefordert hat. Das Gutachten von der Universität St. Gallen ist gestern kurz vor der Parlamentssitzung zu Wil auf den Tisch gekommen. Schon mal überflogen hat es der Stadtrat Markus Zunzer, der das Biorinder-Geschäft von seinem kritisierten Ratskollegen übernommen hat.
Es ist aber richtig, dass er zu einem ähnlichen Schluss kommt, dass eben der Bezug aus dieser Arbeitspreisreserve eine Ausgabe darstellt, die der Kreditkompetenzen untersteht und die Kompetenz in dieser Höhe hätte das Parlament gehabt.
Das Gutachten von der Universität kommt also in einem zentralen Punkt zum gleichen Schluss wie der Bericht von der GPK. Die diskutiert das Gutachten noch vor Weihnachten. Darauf will sie entscheiden, ob sie dem Stadtrat den Auftrag soll geben, das ganze Wirrwarr um den kritisierten Andreas Wittmer juristisch zu untersuchen. Der hat heute schriftlich unter anderem mitteilt, dass es aus seiner Sicht keine Anhaltspunkte gäbe, dass er Steuergelder veruntreut hätte, dass es im Bericht von der Geschäftsprüfungskommission Fehler hätte und dass in der Erarbeitung von dem GPK-Bericht Amtsgeheimnisverletzungen gegeben hätte.
Im Kanton Thurgau sollen weniger Kinder Verbilligung bei den Krankenkassenprämien bekommen. Der Regierungsrat will, dass nur noch Familien mit einem tiefen und einem mittleren Einkommen so eine Prämienverbilligung beantragen können. Bis jetzt haben auch Familien Prämienverbilligung bekommen mit hohem Einkommen, wenn sie kein Vermögen hatten. Ich habe vor der Sendung mit dem Thurgauer Finanzdirektor Bernhard Koch geredet und habe ihn als erstes gefragt, wie viel das man muss verdienen muss, damit man keine Verbilligung mehr bekommt.
Bei den Kindern haben wir bisher so ein das Gießkannenprinzip gehabt und neu bei einem Bruttoeinkommen mit zwei Kindern etwa ab 105'000 Franken Einkommen kommt man dann keine IPV mehr über.
Das heisst, wie viel weniger Kinder sind denn das im Kanton Thurgau, die jetzt denn da von dieser Prämienverbilligung nicht mehr profitieren können?
Es ist ja so, wir haben jetzt in zwei Stufen. Bisher haben rund 40'000 Kinder eine Prämienverbilligung bekommen. Neu kommen 13'000 Kinder ein bisschen mehr Prämienverbindung über, 7'000 Kinder kommen leicht weniger über und 20'000 Kinder, so älter, die höheres Einkommen haben, kommen keine IPV mehr über. Man geht in ein eher sozialverträgliches System, das heisst, dass die unteren Einkommen mehr überkommen und ich sage jetzt mal, der tiefe Mittelstand kommt auch weiterhin über, aber oben innen gibt es keine mehr.
Es ist ein Paradigmenwechsel, den man jetzt hier macht. Vorher war das Ganze abgestützt aufs Vermögen. Jetzt stützt man das eben ab aufs Einkommen. Sie haben es erklärt. Korrigiert man jetzt da auch ein bisschen Fehler im System, den man bis jetzt hat?
Ja gut, also Fehler im System kann man nicht sagen. Früher, wo es darum gegangen ist, dass man 100% vom Bund abholt, ist das System richtig gewesen. Jetzt, seit dem 1.1.2008, NFA, ist es ja nicht mehr abhängig, wie viel das ein Kanton vom Bund überkommt, sondern es geht darum, dass der Bund pro Person heute eine Ausschüttung macht und nicht mehr abhängig von dem, wie viel das der Kanton auszahlt.
Der Thurgauer Finanzdirektor Bernhard Koch. Durch die Massnahmen sparen der Kanton Thurgau 12 Millionen Franken pro Jahr. Die internationale Bodensee-Konferenz IBK hat sich an seiner heutigen Sitzung auch über sogenannte Fracking unterhalten. Das ist eine Methode zur Erdgasförderung, die sehr umstritten ist, weil ein Gemisch aus Chemikalien und Wasser in den Boden gepresst wird. Die Regierungschefs sagen sich einig, dass der Schutz vom Bodenseewasser hohe Priorität hätte, heisst es in einer Mitteilung von der IBK. Zwei britische Firmen wollen abklären, ob auf der deutschen Seite vom Bodensee Erdgas rum ist, wo man mit Fracking könnte aus dem Boden holen. Der Lebensmittelhersteller Hügli mit Sitz im St. Gallischen Steinach expandiert zu Deutschland. Das Unternehmen kauft einen Teil von der Vogelei-Gruppe, die Dessert produziert. Hügli übernimmt rund 70 Mitarbeiter und will zusätzlich einen Umsatz von jährlich 20 Millionen Euro machen, heisst es in einer Mitteilung. Der Frauenfelder Stadtrat erklärt, die Initiative 200'000 Franken sind genug für gültig. Die Initiative verlangt, dass der Frauenfelder Stadtmann nicht mehr als 200'000 Franken im Jahr verdient. Über 900 Unterschriften sind gültig, nötig gewesen wären 700 Unterschriften. Die Spitäler von Appenzell-Innerrhoden und Ausserrhoden wollen sich unter einem Dach zusammenschliessen. Ziel ist, dass der neue Spitalverbund Appenzellerland im Sommer 2014 starten kann. Heute Morgen haben die beiden Kantonsregierungen über den Zusammenschluss informiert. Markus Wehrli, Sie sind an dieser Medienorientierung dabei gewesen. Zwei Kantone, die ihre Spitäler zusammenlegen wollen, das ist in der Schweiz etwas Außergewöhnliches.
Das ist es tatsächlich. Der Weg von der Appenzeller sei nicht alltäglich, hat der Ausserrhoder Regierungsrat Matthias Weishaupt heute Morgen gesagt. Es sei aber ein wirtschaftlicher Druck, den man mit der neuen Spitalfinanzierung in allen Kantonen kennt und wo der Schritt von der Fusion jetzt nötig mache. Die Appenzeller Spitäler hoffen vor dem Zusammenschluss, dass sie auf dem Markt stärker werden und mit anderen Spitälern in der Schweiz mitheben können, dass sie also billiger arbeiten können. Die Fusion hat für den Matthias Weishaupt vor allem den Zweck, dass man die Spitäler und Gesundheitsversorgung im Appenzellerland heben kann. Denn da hat sich in der letzten Zeit gezeigt, dass es Probleme gibt. Der Matthias Weishaupt sagt das so.
Das hat man gesehen schon vor ein, zwei Jahren, dass eine kritische Größe zum Teil erreicht ist, wenn man an allen Spitalstandorten, Appenzell, Häden, Herisau, immer alles anbieten will. Und darum sind Spezialisierungen gefordert.
Das heisst jetzt also, dass man sich auch im Appenzellischen überlegen muss, an welchen Spitälern man was noch anbieten kann. Weiss man denn nach der heutigen Orientierung, welche Angebote an welchen Spitälern bleiben und welche das eben gestrichen werden?
Sehr viel Konkretes ist da nicht rausgekommen, vor allem nicht in dieser heiklen Frage, welches Spital welche Doppelspurigkeit abbauen soll. Die drei Spitäler in Herisau, Heide und Appenzell, die bleiben vorerst sicher so bestehen, wie sie heute sind. Rausgekommen ist aber, dass am Spital zu Appenzell die Orthopädie ausbauen werden soll. Da gibt es also im neuen Spitalverbund eine klare Fokussierung in einem chirurgischen Bereich und mit dem will man ganz einfach mehr Patienten auf Appenzell holen. Ebenfalls rausgekommen ist, dass im Spital in Heide die Geburtshilfe gestärkt werden soll. Es ist so gesehen, in Sachen Leistungsoptimierung und Straffung vom Angebot an den verschiedenen Spitälern nicht viel Neues gesagt worden, aber längerfristig könnte das ändern. Das hat heute die Gesundheitschefin von Innerrhoden, Antonia Fessler, dann doch noch angedeutet.
Ausgangspunkt für alle Standorte ist das heutige Leistungsangebot. Jetzt werden wir in einen Prozess eintreten, wo wir an den einzelnen Standorten bestimmte Leistungsbereiche stichen. In der mittleren Frist kann es durchaus sein, dass dann gewisse Leistungsangebote an den einzelnen Standorten wegfallen können.
In Zukunft könnte es also gut sein, dass die heutigen Leistungen nicht mehr von allen Spitälern angeboten werden können.
Seit dem Jahr können Patienten ja selber wählen, in welchem Spital sie wollen, wegen dieser freien Spitalwahl. Die Spitäler stehen also mehr in Konkurrenz zueinander. Hat denn die Strategie vom Spitalverbund Appenzellerland heute da Antworten bereit gehabt?
Wie angetönt, da ist es zum einen sicher der Ausbau von der Orthopädie am Spital Appenzell. Den zielt die Strategie vom Spitalverbund aber auch auf Wachstum. Die Antonia Fessler will zum einen mehr Patienten aus dem Appenzellerland, also Einheimische, an die eigenen Spitäler holen, aber sie sieht auch ausserhalb der Kantonsgrenze Potenzial und das nicht nur, weil die medizinischen Leistungen gut sind.
Und natürlich Gastgeberkompetenz, der familiäre Rahmen, den wir bieten können. Wir glauben, dass das Angebotspackage es ist, das bei den Patienten gut wird ankommen. Und darum sind wir auch überzeugt, dass wir den Marktanteil gewinnen können.
Die Regierung hofft also, dass auch die Spitäler von dieser appenzellischen Tradition als Gastgeber profitieren können.
Das waren die Einschätzungen von Markus Wirli. Die Appenzeller Spitäler wollen sich also besser positionieren, aber auch sonst wird in der Ostschweiz wegen der freien Spitalwahl um Patienten gekämpft. Der Kanton St. Gallen schielt darum über den Rhein ins Fürstentum Liechtenstein. Da gibt es nämlich einen Haufen potenzielle Kunden, aber nicht nur St. Gallen spienzelt auf die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner. Lea Führer.
Auch wenn nur 10 Kilometer zwischen Grabs und Vaduz liegen und auch wenn man in der Vergangenheit zum Teil schon miteinander gearbeitet hat, Zusammenarbeit im Spitalwesen zwischen St. Gallen und dem Liechtenstein könnte noch einiges besser sein, findet St. Galler Fraktionspräsidenten von der CVP, der FDP und der SVP. Sie verlangen Antworten von der Regierung, wie es zwischen den Nachbarn könnte weitergehen. Für die St. Galler Gesundheitsdirektorin Heidi Hansemann aber ist gemacht, was müsse gemacht sein.
Wir haben immer wieder nach Gesprächen nachgefragt. Die Zusammenarbeit ist überhaupt nicht gescheitert. Wir haben eine Kooperationsofferte bereits vor mehr als einem Jahr hinterlegt. Wir warten jetzt einfach auf Zeichen. Bei uns sind die Türen offen.
Kritik gibt es aber auch vom Liechtensteiner Landtag. Die zuständige Kommission schreibt in einem Bericht zu der strategischen Ausrichtung vom Landesspital, dass St. Gallen sehr zurückhaltend sei, wenn es darum geht, die Zusammenarbeit zwischen Grabs und Vaduz zu intensivieren. Rückendeckung kommt St. Galler Regierungsrätin dafür vom Landesspital selber über, der Stiftungsratspräsident Michael Ritter.
Wir haben erst seit dem Herbst unsere Führung können neu besetzen. Wir haben erst seit dem 1. Oktober einen neuen Spitaldirektor und seit dem 1. November einen neuen Chefarzt. Und die zwei Leute hat es gebraucht, um die Gespräche konkret zu führen. Die Kooperationsbereitschaft ist also da auf beiden Seiten und Kooperationsgespräche werden geführt.
Und zwar schon nächste Woche, dann werden auch die beiden Regierungen zusammensitzen. Für die Gespräche gibt es jetzt aber eine andere Grundlage.
Wir wollen mit Grabs kooperieren, ganz klar, aber Hauptkooperationspartner muss nach unserer neuen Strategie ein Zentrumsspital sein, weil nur ein Zentrumsspital uns alle unsere Bedürfnisse so abdecken kann, wie wir das brauchen.
Und genau da liegt der Hund begraben, weil ein solches Zentrumsspital kommt nicht nur St. Gallen, sondern auch Spitäler Chur und Feldkirch in Frage. Eines von diesen Spitälern soll dann der neue Hauptpartner vom Landesspital zu Vaduz sein. Für alle drei ist so eine Zusammenarbeit lukrativ, weil ein fixer Vertrag mit dem Fürstentum bedeutet mehr Patienten, also auch mehr Einnahmen. Und das ist wichtig bei der neuen Spitalfinanzierung, die die Kantone Millionen kostet. Chur aber hat einen Trumpf in der Hand, auch wenn das der Stiftungsratspräsident vom Liechtensteiner Landesspital so nicht sagen würde. Der neue Spitaldirektor zu Vaduz heisst nämlich Daniel Derungs, ein Bündner, der vorher beim Kantonsspital Chur in der Geschäftsleitung war. Auf die Frage, ob die Bündner Regierung den Trumpf auch wird ausspielen, hat zu Chur beim zuständigen Departement niemand direkt antworten wollen. Nur so viel. Spital Chur und somit auch Graubünden haben grosses Interesse an der Zusammenarbeit mit dem Fürstentum. Das Rennen um die Patienten von einem Rhein fängt also nächstes Jahr erst richtig an. Segnet der Landtag vom Fürstentum nächste Woche das neue Konzept ab, dann geht in ein paar Monaten das Bewerbungsverfahren los. Chur, Feldkirch und St. Gallen werden sich ins Zeug legen. Es geht um viele Patienten und um viel Geld.
Regionalschnell Ostschweiz, es ist bald 17:45. Im Tirol ist der Fotograf Lois Hechenbleikner für viel ein rotes Tuch und ein Nestbeschmutzer. Der 54-jährige Hechenbleikner zeigt nämlich die Kehrseite vom Massentourismus, verwüstete Berglandschaften, betrunkene Gäste beim Après-Ski. Unter dem Titel «Intensivstationen» zeigt das Alpine Museum zu Bern jetzt die Schreckensbilder. Und Schweizer Publikum kommt und staunt. Karin Salm hat Lois Hechenbleikner in der Ausstellung getroffen.
Die allererste Fotos in der Ausstellung im Alpinen Museum zu Bern erschüttern einem. Der Tiroler Fotograf Lois Hechenbleikner zeigt uns eine brutal geschundene, graue Berglandschaft. Bulldozer haben grosse Flächen platt gemacht. Da und dort bröckeln die felsigen Hänge. Überall stehen Mästen und Bergstationen. Es ist ein himmeltrauriger Berg, voll von Wunden und Narben. Wäre der Berg ein Mensch, wir würden ihn subito auf die Intensivstation tun.
Ich will hier einfach zeigen, was hier für industrieller, maschinenindustrieller Einsatz gegenüber der Natur gebracht wird. Oder was Skifahren heute auch für immensen Aufwand bedeutet. Denn wenn wir im Winter die verschneite Landschaft sehen, ist das natürlich zauberhaft. Das ist die schönste Naturkosmetik, die es gibt. Aber unter dieser Kosmetik liegt ja oft ja auch was anderes. So wie auch unter einem kosmetisch zugedeckten Gesicht eine andere Wahrheit liegt.
Für den Lois Hechenbleichner ist die Kamera ein Instrument, eine Art Waffe, um die milliardenschwere Ski- und Tourismusindustrie zu entlarven, um die fatalen Folgen dieser Monokultur aufzuzeigen. Der Lois Hechenbleichner sieht sich selber als eine Art Widerstandskämpfer und er ist empört. Empört, was mit seiner Heimat passiert. Selber, so erzählt er, sei er auch im und mit dem Tourismus aufgewachsen. Seine Eltern haben im Alpbachtal im Tirol eine Pension geführt. Allerdings sieht der Tourismus dortmal noch nicht industriell betrieben worden.
Ich habe vielleicht meine Heimat als verlängertes Wohnzimmer gesehen. Und ich habe mir gedacht, wie führen die sich alle auf? Gell? Das hat mich persönlich verletzt, mit welcher Aggressivität hier vorgegangen wird.
Seit über 20 Jahren dokumentiert der Lois Hechenbleichner die Folgen und die Auswüchse der Tourismusindustrie. Er will zeigen, wie der gelenkte Massentourismus im Tirol die Landschaft radikal verändert. Regelmässig besucht er Tourismusmessen, um zu sehen, was Techniker und Touristiker erfinden, um den Klimawandel auszutricksen.
Wir haben ja inzwischen ja schon einen maschinentechnischen Aufwand betrieben bis dort hinaus. Fast eine Kriegsführung, würde ich sagen, gegen die Kräfte der Natur. Nicht gegen die Natur, sondern gegen die Kräfte der Natur. Gell? Und ein deutscher Philosoph hat es mal so schön gesagt in einem Vortrag. Er hat gesagt, die Natur nimmt sich jederzeit das Recht heraus, sich wieder zurückzuziehen.
Der Lois Hechenbleichner dokumentiert nicht nur die Veränderungen der Landschaft, er nimmt auch Touristen ins Visier. Oder er steigt in den Keller der aufgemotzten Alphütte und hat dort das komplizierte Netz aus Röhren und Schläuchen fotografiert. Der Keller kommt einem vor wie ein rationalisierter Landwirtschaftsbetrieb. Aber es ist ein Ausschanksystem, das elektronisch gesteuert ist, damit das freundliche Personal die Gäste effizient bedienen und abfüllen kann.
Es geht um Herdenmanagement. Ob ich jetzt, sage ich mal, eine industrialisierte Landwirtschaft hernehme oder das, es sieht ähnlich aus. Es ist robotermäßig, es ist hochtechnisiert, es ist entseelt, es ist die Fratze der Ökonomie, die man sieht.
Wenn der Lois Hechenbleichner die Fratze von der Ökonomie dokumentiert, nimmt er sich Zeit. Er ist mit der Grossbildkamera unterwegs und die ist schwer und jeder Auslöser kostet einen Haufen Geld.
Ich sage immer, Digitalfotografie ist sowas wie digitales Popcorn. Ob man ein Bild schießt oder 1000, das ist schon egal. Und danach hat man eine Bilderflut bis dort hinaus. Also man geht auch viel schludriger, schlampriger damit um. Und das ist eine Großformatkamera, wo man auch lange braucht zum Aufbauen. Das heißt, das ist, man hat sowas auch wie eine Demutshaltung in der Fotografie, die man da einnimmt. Und die hat eine Qualität, die sich auch im Bild wieder ausdrückt.
In Tirol hat man gar keine Freude an diesen Fotos. Ausstellungen sind dem Lois Hechenbleichner drum auch schon verboten worden.
Weil es so etwas wie auch eine kollektive Lebenslüge eines Volkes gibt, eine völkische Lebenslüge, weil man, oder wie bei uns halt, eine sehr große touristische Monokultur entstanden ist und dass man halt aus dem Überlebenssinn heraus sagt, alles ist gut, was wir machen. Gell? Und dieses bildhafte Festhalten von mir zeigt dann in so einer Zusammenstellung, dass es hier Dinge gibt, die eher ein Unbehagen verursachen.
Das Alpine Museum zu Bern hat aber den Mut, um die Katastrophenbilder aus dem Skiparadies zu zeigen. Die Ausstellung Intensivstationen ist harte Kost, ist nahrhaft und macht einem das locker-flockige Skifahren in der nächsten Saison sicher sehr schwer.
Die Karin Salm. Die Ausstellung Intensivstationen mit den Fotos von Lois Hechenbleichner sind im Alpinen Museum zu Bern bis Ende März 2013 zu sehen. Es ist 6:04. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf DRS1. Die wichtigsten Meldungen vom Tag im Überblick. Die Spitäler in den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden sollen fusionieren. Die Regierungen wollen die Spitäler so fit machen für die Zukunft. Der Spitalverbund soll im Sommer 2014 starten. Im Kanton Thurgau sollen weniger Kinder Prämienverbilligung bei den Krankenkassen bekommen. Die Regierung will nur noch Familien mit einem tiefen und mittleren Einkommen eine Verbilligung geben. Und die internationale Bodensee-Konferenz IBK hat sich heute mit dem Thema Fracking beschäftigt und sagt, die Qualität des Bodenseewassers habe eine hohe Priorität.
Ob sie konkret gegen Untersuchungen von zwei britischen Firmen vorgehen will, hat sie aber nicht gesagt. Beim Fracking wird ein Gemisch aus Chemikalien und Wasser in den Boden gepumpt, um das Erdgas zu fördern. Wir kommen zu den Wetteraussichten und die hat Christine Jutz von SF Meteo.
In der Nacht schneit es immer wieder einmal, die Strassen bleiben also rutschig bei minus 3 Grad. Am Samstag ist es zuerst bewölkt und es flöckelt noch stellenweise. Am Nachmittag trocknet es dann langsam ab. Aufhellige gibt es nur ganz selten, und zwar am ehesten auf den Bergen, wie zum Beispiel im Sentis. Temperaturen morgens ab in Zell bei minus 4 Grad, zu Wil und zu Glarus gibt es minus 2, zu Frauenfeld minus 1 Grad. Am Sonntag scheint in den Bergen zuerst einmal noch die Sonne, im Unterland hat es Nebelfelder. Es geht nicht allzu lang und die Wolken, die von Norden her reinziehen, decken die Sonne dann noch wieder ab. Am Nachmittag oder zu Abend kann es dann zum Teil auch wieder schneien. Es bleibt kalt. Am Sonntag am Morgen früh gibt es in St. Gallen minus 9 Grad, in Elm minus 14 Grad. Am Nachmittag den Höchstwert von minus 3 Grad.
Das war das Regionaljournal Ostschweiz. Die einzelnen Beiträge, Hintergrundinformationen und ganze Sendungen gibt es im Internet unter regionaljournal.ch. Verantwortlich für die Sendungen heute der Thomas Zuberbühler, am Mikrofon war der Philipp Inauen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.